Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Alama Pyjama Pyjama Party. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast da. Er ist wirklich, also YouTube-Medienmogul. Er ist das kollektive Gehirn des deutschen Social-Media-Wissenschaftsjournalismus.
Danke.
Und er hat mir gerade schon gesteckt, dass wenn sein Leben verfilmt würde, möchte er von Elias Mbarek gespielt werden. Herzlich willkommen, Niklas Kohlort.
Vielen Dank, was für eine tolle Vorstellung. Ich bin ganz geehrt, dankeschön.
Ja, freue mich, dass du da bist, Mann. Ich habe so, wir haben nämlich ein gemeinsames Bindeglied, ne?
Ja, haben wir tatsächlich. Du kannst überlegen, aber haben wir tatsächlich diese
eine Nabelschnur, die uns mental verbindet.
Ist Elias Mbarek? Nein, es ist nicht Elias Mbarek.
Es ist unsere Leidenschaft für Wissenschaft. Nein, natürlich nicht, sondern wir haben ja, ne, es gibt ja immer so, ich weiß nicht, so ein Mann im Hintergrund, ein Manager, also jemand, der einfach unseren Shit zusammenhält. Ich glaube, bei mir muss er mehr zusammenhalten als bei dir.
Kommt drauf an.
Wir teilen uns einen Manager.
Aber er hält sehr viel Shit zusammen auf jeden Fall.
Ja,
genau, wir teilen uns einen Manager.
Ja, er erzählt mir nämlich immer, dass du total, also du bist eine richtige Maschine und ordentlich und so weiter und ich finde das genau gegenteilig.
Ich bin der Streber und es wird immer so, wenn er reinkommt, stehe ich und sage, schnipse und melde mich.
Nee, du bist wirklich eine Legende. Hab ich eigentlich schon gesagt, dass du Niklas Kohlortz bist? Habe ich den Namen gesagt für die auditiven Zuhörer?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die visuellen Zuschauer sind so ein bisschen geschockt, weil sie hören Elias Mbarek und sehen mich und denken, da passt ja Vin Diesel viel besser.
Das stimmt.
Aber ja, Tatsache, ich finde das auch interessant. Ich habe es auch eben gesagt, wir sind, glaube ich, so das Crossover heute, was niemand erwartet
damit
hat. Also, wenn es Menschen da draußen gibt, die deinen Content gucken und meinen Content gucken, die hätten wahrscheinlich niemals erwartet, dass ich der nächste Gast bei der Pyjama-Party bin.
Stimmt, dass wir mal zusammenkommen.
Wir haben ja letztes Jahr schon mal irgendwann ein Video gemacht, aber dass wir jetzt nochmal sowas machen, ich glaube, das ist immer so ein Oh.
Ich finde das aber gerade cool. Also das ist ja wie so ein Cameo, wenn man so zwei krasse Kings hat. Also man steht auf zwei weirde Normal. Dinge und plötzlich, also wie so, ich meine, ja, wenn die zwei liebsten Pornodarsteller plötzlich einen Film zusammendrehen.
Genau. Ja, auf einmal. Man erwartet es gar nicht.
Auf jeden Fall, unser gemeinsamer Manager erzählt das wirklich, also wenn es eine Aufgabe für dich gibt, die du zu erledigen hast, weißt du, dann ist sie auch gemacht in einer halben Stunde. Und die ist
erledigt. Wie fühlst du dich damit? Ist das so ein bisschen Pressure? Denkst du dann, oh, dieser Niklas, der muss echt mal...
Also ich bin dann ein bisschen neidisch, also weil ich bin eine Katastrophe. Ich bin ein Prokrastinierer, ich vergesse schon, dass es die Aufgabenstellung gab. Also,
aber ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich komme hier bei euch rein, ihr habt hier dieses riesige Erdgeschoss-Loft,
ja,
sag ich mal, mit vielen Büroplätzen und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so ein Schlendrian bist, wenn du hier so eine große Meute an Menschen fütterst.
Ja, es ist absurd, dass, also ja, ich stolper in ein Imperium. Es ist, vielleicht ist es, dass man das nicht erwartet oder so und deshalb wird weniger erwartet und deshalb klappt es schon alles. Aber es liegt auch wirklich einfach daran, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass ich zusammengehalten werde und dann, wenn ich was arbeite und wirklich was kreativ arbeiten muss, dann kriege ich das schon hin, dann schalte ich da in die Zone und dann hustle ich da auch so vor mich hin und so weiter. Aber man muss dann schon mich öfter abholen als wahrscheinlich dich. Und ich finde, das ist auch ein bisschen so der Unterschied in unserer Arbeit. Ich mache ja Comedy und du machst Wissenschaftsjournalismus. Und ich glaube, dafür muss man auch wesentlich strukturierter sein.
Das kann sein. Wir haben einfach irgendwie eine harte Taktung. Ich mache ja auch alles bei uns. Wir machen ja einen YouTube-Kanal und unsere Short-Kanäle und so. Und da knallen wir auch regelmäßig halt raus und das ist halt ein großes Pensum, aber ich würde das auch nicht schaffen, hätte ich nicht einen Olli mit mir im Hintergrund, der auch dafür sorgt, dass ich Mitarbeitende habe, die sich mega gut um den Content kümmern, die mit mir zusammen Themen planen, weil ich kann auch schon sehr unorganisiert sein, aber ich habe irgendwie auch einfach Bock und dann Energy und ich mache Dinge gerne direkt. Also ich bin dann jemand, der, wenn ich was habe, was lange irgendwie auf meiner To-Do-Liste steht, dann fühle ich mich richtig unwohl. Das Gleiche mit pünktlich sein. Ich hatte das gerade eben. Ich war schon ein bisschen früher da. Ich war sowieso schon 10 Minuten zu früh.
Das ist so geil, ja.
Und ich war noch 5 Minuten vorher da und stand schon vor der Tür und war so, ich bin einfach 15 Minuten zu früh. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt klingel, die haben bestimmt noch nicht fertig aufgebaut. Ist ja auch unangenehm. Also dann habe ich gedacht, warte ich jetzt vor der Tür oder klingel ich schon mal?
Und es ist so witzig, weil das war Thema bei uns, weil wir haben gerade noch einen anderen Podcast abgedreht und da war die Frage von Ophelia, glaubst du, der kommt pünktlich? Und ich meine, der ist pünktlich, ich wette, der ist auch schon da. Weil ich wusste, dass du schon da sein wirst. Ich wusste, dass du mindestens pünktlich bist. Und Das lobe ich an dir und das finde ich nämlich geil und das ist nämlich das, du schiebst keine Dinge auf, ich schieb Dinge auf, du auf dem Weg nach draußen fallen mir, weißt du, wie oft ich wieder hochgehe? Ich gehe immer noch mal hoch, weil irgendwas habe ich vergessen, manchmal habe ich eigentlich keinen Grund wirklich wieder hochzugehen und ich stehe im Aufzug und fahre nach unten und dann sehe ich so, ich bin eigentlich ganz schön unordentlich rasiert oder irgendwie, sieht irgendwie scheiße aus, geh nochmal rein, ich mache alles mögliche nochmal. Ich habe so ein Elektroroller mit so Akkus, so einen großen, wo man sich auch draufsetzt. Ja, so ein Moped. Ich vergesse immer die Helme, ich vergesse immer die Akkus, ich vergesse alles. So jemand bist du nicht, ne? Wie oft gehst du zurück in die Wohnung?
Selten tatsächlich. Killer. Aber ich habe auch tatsächlich einen Lifehack, ich habe ein kleines Kind. Und das ist, da muss man an so viel denken, dass es echt bescheuert ist. Also die Packphase hat sich einfach verdoppelt und verdreifacht. Das heißt, wenn ich jetzt alleine aus dem Haus gehe, es ist easy. Es ist so easy, jetzt alleine aus dem Haus zu gehen, weil wenn ich mit dem Kleinkind aus dem Haus gehe, bin ich so, okay, die Windeln, die Quetschis, das Obst, die Dings, die Wechselschuhe, die Wechselhose, die Wechselwindeln, dann kommst du halt raus und bist so, also das ist eine organisatorische Meisterleistung, dass mein Gehirn das schafft, dass das menschliche Gehirn dazu in der Lage ist. Ich bin jeden Tag aufs Neue beeindruckt.
Ja, ich meine, das ist auch überhaupt, also ich meine, das sind ja noch mehr Dinge, die man vergessen kann. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich von der Reproduktion bisher noch abgehalten hat. Oder ich habe es auch schon vergessen, dass ich mich reproduziert habe. Ich weiß es auch nicht. Also ist alles möglich. Aber es ist eine große Verantwortung. Und wie ich höre, schaffst du das ja auch gut, das irgendwie so in deinen Alltag zu integrieren. Also du hast irgendwie ein System gefunden, wo man sagen kann, ich schaff's, ein vernünftiger Vater zu sein, aber trotzdem auch Karriere zu machen.
Das wird mein Sohn dann irgendwann sagen, ob ich es geschafft habe, ein vernünftiger Vater zu sein.
Das stimmt allerdings, aber der spricht ja nicht hier.
Der kann doch nicht so gut Deutsch zum Glück. Der ist noch nicht so weit, vollständige Sätze zu formulieren. Ja, also es ist eigentlich ganz, ganz nice, dadurch, dass ich halt alles von zu Hause mache, bin ich halt viel zu Hause und habe jetzt eigentlich sehr viel Teilzeit gearbeitet in den letzten Jahren. Und das ist eigentlich auch nice, dass das geklappt hat, diese Kanäle alle aufzubauen. Und wie gesagt, ne, da sind wir wieder beim Thema Management, Mitarbeitende, Leute, die einem dabei unterstützen, die Dinge zu tun, die man sonst tun würde. Aber ich bin dann gerade mit Windelnwechseln beschäftigt. Deswegen ist das sehr, sehr nice, dass das alles geklappt hat und jetzt die Kanäle so gut laufen gerade. Ist mega geil.
Das klingt ja, als würdest du so quasi dein Traum leben. Weil ich mir das nämlich auch, ich denke mir...
Ich wollte sagen, wie Ash Ketchum, aber das ist Digimon, lebt deinen Traum.
Lebt deinen Traum.
Genau. Wie der Hauptcharakter, wie Ash Ketchum aus Digimon. Ich kenne leider die.
Nee, das ist, er lebt deinen Traum, ist tatsächlich heißt Digimon. Ja, stimmt, wie heißt der eigentlich?
Wie heißt irgendwie, nennen wir einen Digimon.
Jeder hat den Charakter, jeder hat komplett allgemein jedes Detail zu Digimon vergessen. Man weiß nur noch, wie der Song beginnt. Ja. Und dieses eine orangene Ding kriegt irgendwann so krasse Klauen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch im Intro oder so.
Ist auch irgendwie auch so eine Trash-Version.
Also safe. Ich muss sagen, gerade es läuft schon sehr nice gerade.
Schon geil. Also ich habe das auch. Ich meine, bei dir ist es wahrscheinlich aufgrund deiner Strukturiertheit ist es der Fall, dass du beruflich auch zu anderen Dingen fähig wärst. Meine Gabe ist tatsächlich reine Kommunikativität. Und vielleicht, ich meine, es ist... Gut, ich kann schon irgendwas noch, aber ich merke schon, dass gerade die Art und Weise ist, für die ich mich begeistern kann. Das ist schon der Beruf, in dem ich die maximale Leidenschaft bringen kann, die ich dann aufbringen kann. Und auch langfristig. Also ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht so riesig, was mache ich sonst. Wie ist es bei dir? Hättest du irgendwo, was würde der Niklas Kohlholz machen, wenn er jetzt nicht hier wäre?
Wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde. Ich würde wahrscheinlich irgendwas mit Medien machen, also irgendwie hinter der Kamera stehen, was fotografieren. Ich weiß noch ganz am Anfang meiner Karriere, also ich habe früher mal in der Gaming-Welt, Videogame-Welt gearbeitet und ganz am Anfang, da hatte ich schon eine Entscheidung, die war schon sehr krass, weil ich hatte eine Praktikumsstelle bei Game One, Rocket Beans.
Ah ja, den kenne ich ja gut, die Leute.
So mit meinen ersten Steps so in der...
Du warst bei den Rocket Beans?
Ja.
Praktikant?
2014.
Wissen die noch von deiner Existenz?
Ich glaube, die wenigsten.
Nee, aber die Jungs, wissen die das noch?
Ja, genau. Also ich habe auch noch ein bisschen Kontakt mit denen oder ich spreche mal hier und da mit Leuten, die halt hinter der Kamera was zu tun
haben.
Da
können wir mal zusammen hinfahren
als nächsten Trip. Das wird der nächste große unerwartete Crossover.
Aber das ist ja tatsächlich auch unsere Schnittstelle, weil ich war ja, ich glaube, ich war ja so 2014 tatsächlich, glaube ich, das erste Mal bei den Rocket Beans als Gast immer mal wieder dabei. Florentin Will und ich waren da und dann, weil ich bin ja mit Florentin Will und Lars Paulsen damals in dieser Frank-Elzner Masterclass gewesen und die sind ja dann da, beide haben da beruflich angefangen. Gaming war jetzt nicht so mein Metier, als dass ich da mehr Zeit verbringen können.
Ich bin genau vor der Rocket Beans TV-Zeit gegangen, also ich war bei Game One Folge 300 dabei noch als und ich war auch bei Game One Redaktionspraktikant. Und dann war ich noch bei den letzten Folgen mit dabei, war weg und dann wurde Game One auf Comedy Central Viva abgesetzt und dann haben die ja alles auf Rocket Beans TV gesetzt, hm. dann gewechselt. Aber ich bin genau vor dieser, ich saß noch in den ersten Meetings, wo die gesagt haben, wir könnten ja vielleicht so einen Online-Sender machen. So.
Wild, by the way.
Ja, komplett wild.
Welcher von den vier Chefbohnen ist der größte Arsch?
Alles gleich große Arschlöcher, muss ja. man da sagen, um also fair zu bleiben.
Vor allem mit ihren Eddie.
Alles wundervolle Menschen.
Spaß, sind sehr nette Leute. Ach krass, und dann hast du dich im Gaming-Genre und da hättest du dir vorstellen können
genau.
zu bleiben.
Genau, also es war weil in der ersten Woche hatte ich da eben angefangen und habe mich parallel noch bei einem anderen Praktikum beworben und zwar bei Paul Ripke.
Dicker.
All People. Und der hat mir dann in der ersten Woche auch eine Antwort geschickt und war so, ja, hey, was machst denn du nächste Woche? Und das ist so eine, ich glaube, das ist so
Paul Ripke, Alter.
Das ist so ein Ort, wo wahrscheinlich, das war wirklich nur so eine einzeilige E-Mail, ich habe die wahrscheinlich noch irgendwo.
Entweder viele schöne Frauen kennenlernen oder viele verschwitzte Männer. Und du hast dich für die verschwitzten Männer entschieden. Das ist ja, also komm, that's my boy. Das ist ehrliches Interesse an Gaming, ey, wirklich. Also, wirklich.
Für den Grind. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich in L.A. sitzen, weil mit Paul Ripke am Pool sein, um deine Frage zu beantworten, würde ich jetzt heute nicht hier
komplett
sein. Mein Leben wäre wesentlich besser, wenn ich dass ich nicht gemacht hätte.
Also Paul, ja, es wäre wesentlich mal etwas reich.
Sag das nicht meiner Frau und meinem Sohn.
Würde es irgendwie krasse stimmt eigentlich. Ey, Paul Ripke, wirklich, niemand reibt Deutschland so sehr unter die Nase, dass er hübsche Frauen kennt als Paul Ripke, wirklich. Mir ist was Absurdes aufgefallen. Das ist witzig, weil ich habe neulich sagt so jemand, hast du, ich so, ist eigentlich Paul Ripke tot? Frage ich so. Und dann so, ja, wieso? Ja, ich weiß nicht, man hört gar nichts mehr von dem. Die so, hä? Denn ist doch wie immer Paul Ripke.
Hört man nicht die ganze Zeit was von dem?
Man gibt's doch überall. Ich so, hä, was labert ihr? Paul Ripke, der muss doch tot sein. Und dann google ich so, hä, Paul Ripke. Dann habe ich festgestellt, Paul Ripke hat mich auf allen Channels blockiert.
Nein.
Ja. Paul Ripke hat mich auf allen Channels blockiert.
Das ist der Tod.
Paul Ripke hat quasi... Man hört nichts mehr von dem. Nee, und ich weiß gar nicht, warum.
Also ihr hattet nie eine direkte Auseinandersetzung?
Ich hab den noch nie getroffen. Es ist natürlich so, ich teile ja manchmal aus, aber aus Spaß, aber Paul Ripke, irgendwas muss ihm nicht geschmeckt haben. Also Paul Ripke... das hat mich verletzt. Also Paul, wenn du
vielleicht ist der großer Dressurreiten-Fan oder sowas, man weiß es ja nicht.
Ich kann es mir auch vorstellen. ich weiß nicht, vielleicht fand er meinen Content nicht ästhetisch genug. Aber es war Ripke, ne? Mir entgeht der ganze Content. Ich dachte mir so, ja, ich weiß nicht, der ist ja irgendwie mit Lewis Hamilton im Formel-1-Wagen verunglückt oder so.
Der Typ, hinten drauf so.
Paul Ripke lebt ja irgendwie seit dieser WM 2014, lebt er ja so ein krasses Leben, ne? Du hättest ja 2014, das war noch WM-Jahr.
Ich habe das auch nie gecheckt, wann der, ja, das war das.
Ja, hättest du ja mit ihm nach... Wo wurden wir Weltmeister?
In Brasilien.
Das war deine Chance, nach Brasilien zu fliegen, mit Paul Ripke, mit unseren Jungs rumzuhängen. Und dann...
Und ich war mit den vielen verschwitzten Männern in der Dachetage von den Rocket Beans.
Du hast dich so bei den
Rocket Beans... Finale mit den Rocket Beans, kein Scheiß, ich habe das Finale bei den Rocket Beans oben in diesem Dachbüro geguckt.
Und da habt ihr euch so gedryhumped und so Popel ins Gesicht geschmiert. Und Paul Ripke so mit Götze und Rihanna... Das hätte dein Leben sein können. Was zur Hölle? Hast du da nicht, also guck, ganz einfach, ganz ehrlich, als du dann so saßst und Etienne stinkt so da so vor sich
und
hin.
Und so den Prakti gesehen hab, den er dann statt mir mitgenommen hat, der so über den Rasen ist, mit dem Pokal in der Hand.
Er hält ihn hoch. Yogi im Arm. Und du armes Haus sitzt bei dem Beats.
Bei 35 Grad Außentemperatur.
Was für... Okay, ich bin ganz ehrlich, weißt du was? Für die Entscheidung hat dir Karma jetzt deinen quasi jetzigen Erfolg gegeben, weil die arme Sau, wirklich. Er hat die beste... Du hättest fucking Rihanna kennenlernen können. Rihanna,
ja. Ja, ich weiß.
Stattdessen bei Simon Kretschmer unter der Achsel. Ja, yeah, wir sind Weltmeister!
Ja, so ist abgelaufen. Es kann gut sein, man weiß ja nie, was am Ende gewesen wäre, hätte man andere Entscheidungen getroffen. Ich habe mich dann damals dafür entschieden, weil ich schon bei den Rocket Beans im Büro saß und schon dachte, ich habe jetzt hier schon committed, jetzt wechsle ich nicht nochmal. Ich weiß gar nicht, wo das gewesen wäre, ob das auch in Hamburg oder Berlin gewesen wäre, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich mich ja, wie du sagst, für die Männer entschieden. Ich für die Gaming-Welt.
Wahrscheinlich würdest du jetzt, du wärst jetzt so ein richtig abgeballerter Typ in L.A. So Dan Bilzerian. Hättest Steroids. So
Steroids. Wäre der Liver King auf jeden Fall. Hohe Leber essen auf Instagram. Ja,
du bist fucking Andrew Tate-Style. Mit der Zigarre würdest du so Männer-Tipps auf YouTube geben und Paul Ripke wäre da. Paul Ripke. Und du würdest nur noch mit englischer Akzent reden. Paul Ripke wäre dein Assistent. In so einem Paralleluniversum schickst du Paul Ripke anschaffen.
Oh. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, wann der so zum Content Creator geworden ist, weil ich habe den immer so als die Kamera- und Filmperson von Materia wahrgenommen, irgendwie, weil er die Musikvideos von ihm gedreht hat. Und auf einmal sehe ich dann auf Instagram, wie er so Kochvideos macht und wie in L.A. lebt und.
Ich kann's leider nicht wundern. Ich weiß, du siehst es leider schon länger nicht. Das letzte Überlebenszeichen, das ich hatte, da habe ich in irgendeiner Insta-Story von Ilias Mbarek beim Tennisspielen gesehen. Aber der ist mir auch entfolgt. Also deshalb, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Also viele haben mir den Rücken zugekehrt. als der eigene Erfolg kam, haben sich alle verabschiedet. Mhm. Woran das wohl liegt, ne? Schade.
Ich weiß es nicht. Aber dafür sind wir noch in Kontakt.
Das ist. Danke.
Darauf schlage ich ein.
Na gut, dann bist du weiter und gezogen und hast du dann mit YouTube einfach weitergemacht oder?
Also YouTube war irgendwie schon so immer meine Passion. Ich habe das immer gerne, YouTube geguckt. Ich bin 94er Jahrgang, das ist vielleicht nochmal, um das einzuordnen. Als ich so Teenie war, ging das so los, dass es so die ersten deutschen YouTuber gab, dass dann so Leute wie Le Floyd oder iBlali mal 100.000 AbonnentInnen geknackt haben.
Das war eine Zeit, die, also ich wurde da, als ich so 22, 23 war, hat man mir diese Welt erst eröffnet, weil klar, YouTube ist cool, ich finde alles cool, wo man irgendwie Content hochladen kann. Mir war nur diese Kultur der hauptberuflichen YouTuber, die dann diesen auch damals sehr überdrehten Content gemacht haben. Das war erstmal so ein Schock für mich, ne? Da gab es Apple War, die habe ich dann persönlich kennengelernt. Das war sehr überdrehter Content, den du erstmal anfangen musst zu verstehen dann. Aber in irgendeiner Form auch eine wilde Kunstform war und natürlich auch in der Menge so und selbstproduziert irgendwie dann auch relativ beeindruckend, wie viele Leute dann das da so gemacht haben. Aber ich hatte da so ein bisschen noch Probleme, Identifikationen zu finden, was jetzt zum Beispiel nicht mehr ist. Weil jetzt gibt es wahnsinnig viele Creatorinnen, die irgendwie coolen Content machen. Aber das ist wahrscheinlich auch immer so, wie man damit wächst und die Plattform mitwächst.
Am Anfang war es auf jeden Fall komisch so, ne? Die Leute haben sich ja wirklich teilweise einfach in ihren Kinderzimmern gefilmt und wie du sagst, es war aufgedreht, es war einfach irgendwie, es gibt ja bis heute bei YouTube einfach ganz andere Regeln als jetzt im Fernsehen oder so oder in klassischen Webformaten und ja, am Anfang weiß ich noch, wie ich dann halt da mal da saß und dann gab es irgendwie von iBlali das 100.000 Abo-Special und der meinte so, ja krass, 100.000 Leute, stell dir das mal in einem Stadion vor und ich war so, Alter. 100.000 Menschen haben den abonniert. Das ist einfach ein Fußballstadion. Ich kam gar nicht drauf klar, dass das eine Realität ist.
Ja.
Und dann war ich einfach lucky, weil ich habe halt immer gerne Videos gedreht und habe das immer gerne gemacht. Und dass ich dann irgendwann mit meinen eigenen Kanälen das auch mal so erreichen würde und dass wir auch in einer Welt leben, die voll ist mit Videocontent. Ne? Also das ist einfach, Videocontent is where it's at right now und einfach Glück gehabt, dass mein großes Hobby das der gefragteste Content.
Aber das ist ja bei dir, aber ich meine, das ist ja auch bei dir auch so der absolute, also was ich halt besonders beeindruckend an deinem Content finde, es ist Wissenschaftscontent, es ist Content, der sich wirklich mit Dingen auseinandersetzt, auf die man Bock hat, auf die man Bock hat zu wissen. Und du hast ja auch diesen Kanal und auch wie der jetzt wächst, relativ schnell mit einem relativ geradlinigen Konzept hochgezogen.
Schnell gegangen dann
irgendwie. Was war so der Moment, wo du dachtest, okay, das ist die Schiene, da gehe ich hin, das ist mein Metier?
Ich hatte eine Weile lang einen Gaming-YouTube-Kanal und habe auf dem immer mal schon wieder so Mindblowing-Formate ausprobiert, so ein bisschen Wissenschaft, so ein bisschen, was gibt's Leben außerhalb der Erde etc. Und das hat damals nie so richtig funktioniert, weil die Leute halt hauptsächlich für Gaming da waren. Und dann habe ich irgendwann diesen Kanal nicht mehr weitergeführt, dann hatte ich eine Weile lang eine kleine kreative Pause. Und dann, als TikTok aufgekommen ist, das war dann 2020 so um den Dreh, habe ich angefangen, dieses Format auf TikTok zu machen, dieses Mindblow-Wissenschaftsformat. Und das hat irgendwie nach einer Woche ist da das erste Video viral gegangen und das war einfach krass so. Das war irgendwie dann so eine Million Views innerhalb von 2 Tagen, was ich vorher halt noch nie hatte, so ein Level von Boom. Und genau das habe ich halt, als TikTok aufkam, schon so vermutet, dass diese Plattform einfach wahnsinnig schnell Content viral gehen lassen kann, vor allem am Anfang, wo es so wenig Content gab. Und dann, als das geklappt hat, habe ich einfach gesagt, okay, auf das Format habe ich Bock. Das hatte ich sowieso schon lange irgendwie in der Tasche, und ich kenne mich komplett mit Social Media aus, ich weiß, wie man da möglichst nachhaltig eine Präsenz aufbaut. Dann habe ich komplett auf TikTok engaged, habe ein Jahr lang jeden Tag ein Video hochgeladen. Dann wieder Glück gehabt, Instagram Reels ist gekommen, YouTube Shorts ist gekommen. Dann bin ich auf die Plattform mit meinen Videos gegangen, habe da quasi meinen kompletten TikTok-Katalog rückwärts hochgeladen. Also alles, was ich schon vorher auf TikTok gemacht habe.
Ja.
Hatte teilweise dann 2 Videos pro Tag auf diesen Plattformen, was halt einfach nur den Algorithmus, der war so, hey, dieser Kanal lädt viel hoch, den sollten wir viel vorschlagen.
Das ist immer interessant, ne? Die Algorithmen sind ja so, wenn eine Sache funktioniert oder 2 nacheinander sehr gut funktionieren, dann kannst du da von 3 Wochen noch besser leben. Weil der Algorithmus dich ja dann bevorzugt.
Es ist ja immer so, alle meckern und beschweren sich immer über den Algorithmus, weil es so undurchsichtig ist. Angeblich wechselt der so immer so, oh, jetzt sind wieder die Views down, das ist der Algorithmus. Also es ist immer so ein, es ist ja so eine Hassliebe bei Social Media Creatern mit dem Algorithmus. Aber ich finde, also ich war natürlich jetzt super lucky mit diesem Content, dass der Algorithmus mich vorgeschlagen hat und dass ich halt erst auf Shorts gesetzt habe, auf YouTube und dann halt jetzt dieses Jahr den Switch zum langen Content gemacht habe, was eigentlich meine große Leidenschaft ist, weil ich habe YouTube immer geguckt, auch lange Videos immer geguckt, wollte das immer am liebsten machen und jetzt bin ich nach 2-3 Jahren Short-Content ballern, bin ich wieder da, wo ich angefangen habe.
Würdest du sagen, du als jemand, also du, ne, also ich habe das Gefühl, du bist jetzt ein Mensch, der sich schon Dinge anguckt, analysiert und dann sagt, okay, so funktioniert das. Und ich habe das Gefühl, jemand wie du, der hat ein besseres Gefühl vielleicht für einen Algorithmus, ne? Also, dass du den analytischer sehen kannst, besser sehen kannst, okay, das brauchst, das ist jetzt nicht nach Bauchgefühl, sondern du kannst sehen, das funktioniert, du wertest wahrscheinlich sowas gewissenhaft aus. Hast du Gefühl, dass du da irgendwie Vorteile mit so einem, im Umgang mit einer Maschine hast?
Ich weiß gar nicht so sehr, also ich bin jetzt nicht so jemand, der sich jetzt so super tief in die Analytics reinfuchst. Also wir reden im Team schon so über Analytics und Performance, aber ich habe das Gefühl, das Wichtigste für diese Algorithmen ist am Ende, dass das ein gutes Video ist.
Mhm.
Das war, dass das Video geguckt wird, das ist das allererste, das Wichtigste, dass es am besten bis zum Ende geguckt wird und dass Leute damit noch interagieren. Deswegen sagen ja auch YouTuber, YouTuberinnen immer hier abonnieren, liken, smash den Abo-Button und kommentiert nochmal.
Ich vergesse das immer. Hey, smash den Abo-Button. Dass ich kurz
in diesem Sinne.
Falls ich es nachher wieder vergesse, smash bitte den Abo-Button. Also,
you heard it here first.
Smash the shit out of it.
Und dieser Short-Content, der hatte halt wirklich hauptsächlich einfach nur, wie oft wird das Video geguckt als Metrik. Weshalb auch viele Short-Videos wirklich short waren. Ne? Also 10, 15 Sekunden war so am Anfang bei TikTok so die goldene Ratio und ich habe immer schon 60 Sekunden gemacht, aber halt versucht, dass in diesen 60 Sekunden wirklich viel Inhalt passiert, sodass du eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hast, geil, ich lerne gerade was. Und eigentlich gehen ja Leute für 2 Sachen auf Social Media. Sie wollen lernen oder sie wollen lachen.
Mhm.
Bestenfalls wollen sie beides. Also wenn man es schafft, Leuten was beizubringen und sie dann noch zum Lachen zu bringen, dann hittet man, glaube ich, so einen goldenen Spot. Und das waren auch immer meine besten Videos, wo ich noch irgendwie einen funny Joke am Ende hatte, den Leute dann noch so, ah krass, der Joke am Ende hat mich gekillt. Dann lesen das die Leute in den Kommentaren und gucken bis zum Ende so, weißt du?
Also wenn wir dabei sind, also dein Video, was mich am meisten gekillt hat, war dein Fakt über die Feige.
Ach, ja.
Möchtest du den Fakt über die Feige sagen, bevor ich es tue?
Ja.
Weil du hast für mich die Feige zerstört. Ich bin Vegetarier, aber du hast die Feige für mich zerstört. Feige
zerstört. Also Feigenbäume werden von Wespen so richtig befruchtet. Also eine Feige kann erst wachsen, wenn eine Feigenwespe in der Blüte des Feigenbaums gestorben ist. Und deshalb sind Feigen nicht vegan, wenn man vegan aus diesem Blickwinkel betrachtet. Die Definition ist, glaube ich, nochmal anders. Also ich habe dann auch in der Vegan-Bubble dadurch ganz schön was losgetreten, weil die Leute waren so, nee, die sind voll wohl vegan, weil es ist ja auch, also ich kann es ja auch verstehen, wenn du gerne Feigen isst. So, ich will niemandem die Feigen ruinieren, das tut mir leid. Aber
nee, du hast ja recht, du hast es ja nicht erfunden.
Ja, es ist halt, aber für jede Feige stirbt mindestens eine Wespe, die ist aber dann so zersetzt in dieser Frucht, dass die faktisch nicht mehr da drin ist. Also du kannst, irgendwo werden noch Atome von dieser Wespe in der Feige drin sein, die du isst. Aber es ist jetzt nicht so, als würdest du so crunchy die Flügel reinbeißen, wenn du auf die Feige beißt.
Es ist ja auch, ich meine, du beißt ja jetzt auch nicht in die Kuh, wenn du ihre Milch trinkst. Aber es ist, wie es ist. Es ist nicht vegan.
Aber man muss ja auch sagen, es ist ja schon ein natürlicher Prozess, dass diese Feigenwespen, die auch wirklich um die Feige herum leben und dann in diese Blüte reinkriechen. Es ist halt nur so ein bisschen tricky, weil die Feige halt eine Falle baut aus ihrer Blüte, sodass sie so ist, dass sie reinkriechen können, aber nicht mehr raus. Weil die Feige will ja, dass die Wespe drin verendet und dadurch.
Die Feige, Alter.
Die Feige.
Die Feige, Alter.
Sie ist eine Sassy Queen, so, da muss man wirklich aufpassen.
Ding.
Und ja, also es ist.
Nee, das ist nicht so. Der feige Übel. Da muss man auch mal, da muss man sich auch mal festlegen, was mag ich mehr, Feige oder Wespe?
Die meisten Leute werden Feige sagen, muss man ganz ehrlich sagen. Also Wespen haben keinen guten Ruf.
Eigentlich auch smart von der Natur, dass sie sagt, hey, du kannst eine Wespe gegen eine Feige tauschen. Also, das stimmt schon.
Viele, ich glaube, nach diesem Podcast geht der Feigenverkauf so hoch bei vielen Wespenhassern.
Stimmt, also die Nachfrage nach Feigen muss steigen. Wir brauchen mehr Feigenbäume.
Sind aber nicht die gleichen Wespen, die hier um unseren Apfelschorle rumschwirren und sowas. Ne? Also
Das sind andere Wespen.
Ja, sind halt Feigenwespen. Die sind auch kleiner. Also es ist irgendwie nicht jetzt unbedingt die gleiche Wespe, die jetzt bei uns im Garten ist. Also es müsste auch ein Feigenbaum in der Nähe sein.
Stell dir mal vor, es gibt einfach so ein Ding, da wächst eine besondere Frucht, wächst nur, wenn sie sich an einen Mensch verfangen hat. Und da stehen so riesige Früchte, stehen so in der Stadt so Blüten.
Das sieht lecker aus.
Und dann wächst da ein Mordskürbis. So entstehen Kürbisse. Die Welt könnte so viel geiler sein in so einem Paralleluniversum. So klar, weißt du, ein paar kleine funne Add-ons für unsere Gesellschaft.
Ja, aber so ähnlich ist es für die Wespen. Ne? Also so, das ist ja häufig so, dass irgendwelche Symbiosen in der Tierwelt und Natur eingegangen werden, die so mega spezifisch sind, dass du wirklich halt wirklich was hast, wo wirklich dieses eine Tier auf diese eine Pflanze perfekt abgestimmt ist.
Es ist komplett absurd, wie diese Dinge entstehen und wie die sich offensichtlich dabei ja auch irgendwie was gedacht wurde. Also ich meine, es ist schon faszinierend, aber und dann kommen wir Menschen so und ja, weg damit. Also wir sind so ein Störfaktor, denke ich mir sehr, sehr oft. Ja,
es ist einfach irgendwie unnatürlich so, auch wenn man so durch die Landschaft fährt und dann siehst du so ein Weizenfeld und es sind einfach so, ja, keine Ahnung, 20 Millionen Mal dieselbe Pflanze so in so einem riesigen Rechteck angepflanzt und du bist so, ah ja, das ist das, was wir machen. Alles klar, verstehe.
Da habe ich eine spannende Frage, weil ich mir irgendwie so Gedanken gemacht habe, beziehungsweise ich mache mir öfter Gedanken. Also was wird uns jetzt letztendlich dann ausrotten? Und ich meine, klar, das Klima ist schon, ich sag mal, es ist so in der Poolposition. Aber ich habe das Gefühl, so künstliche Intelligenz, das könnte aufholen. Du bist sicher jemand, der sich damit viel auseinandersetzt. Sag mal jetzt, Alter, wann bringt mich mein Windows 95 um?
Was ist das Ende der Menschheit? Oder möchtest du jetzt künstliche Intelligenz oder das Ende der Menschheit?
Ich möchte beides. Also erstmal würde ich deine Einschätzung zu, was unser Ende ist und dann zu KI.
Also ich glaube, es gibt natürlich viele verschiedene Szenarien von Dingen, die unser Leben als Menschheit beenden könnten. Und klar, die Klimakrise wird viele Menschen töten, tötet schon jetzt Menschen. Auch KI sehe ich als Gefahr. Aber ich glaube, was wirklich so ein bisschen so ein klassisches apokalyptisches Szenario ist, an was wenige Leute denken, ist ein Asteroideneinschlag. Das ist was durchaus passieren kann. Also unser Sonnensystem bewegt sich ja durch die Milchstraße und taucht dabei so alle 65 Millionen Jahre hoch aus der Milchstraße rauch und taucht dann wieder runter. Und wenn es runter in die Mitte der Scheibe taucht, dann gibt's nochmal andere Wechselwirkungen von Schwerkraft und dann können halt nochmal mehr Asteroiden aus den verschiedenen Asteroidengürteln außerhalb des Sonnensystems in das Innere des Sonnensystems reinfallen. Und es ist einfach was, das können wir wahnsinnig schwer vorhersagen. Klar, wir haben schon viele Asteroiden getrackt, aber wenn die zum Beispiel von hinter der Sonne kommen, haben wir kaum eine Chance. Einfach weil es dann Tag ist, dann kommt der Asteroid von hinter der Sonne und kann uns so treffen, dass es für uns sehr, sehr schwierig sein wird, da was zu verändern. Die NASA arbeitet an Asteroidenabwehr.
Warte. Wann kommen wir wieder in diese Phase? Du droppst es hier so ein bisschen zu casual, Bro.
Also wir haben noch ein paar Millionen Jahre Zeit.
Die Zeit nehme ich mir.
Da musst du keine Sorge haben. Das wird jetzt nicht innerhalb von unserer Lebenszeit passieren. Aber wenn wir wirklich darüber reden, Ende der Menschheit, nicht irgendwie ein großes Aussterben und es bleiben noch ein paar Millionen übrig, sondern wirklich, die Welt wird so hart zerstört, dass kein Leben oder unser Leben nicht mehr existieren kann, das kann halt ein Asteroideneinschlag. Der schlägt dann ein, dann wird die Sonne verdunkelt für Monate, vielleicht für Jahre, es wächst, die Sonne scheint nicht mehr, die Pflanzen wachsen nicht mehr, Fleischfresser können sich von den Pflanzen nicht mehr ernähren, wir können uns nicht mehr von Fleischfressern ernähren.
Ich meine, die Sonne explodiert ja auch irgendwie in 10 Millionen Jahren.
Ja, genau.
10 also Billionen.
Wie lange macht die? 5 Milliarden. 5 Milliarden Jahre, dann explodiert sie nicht, sondern sie dehnt sich aus.
Die Zeit habe ich.
Wenn die Menschheit irgendwo anders überleben will, sollten wir bis dahin das Sonnensystem verlassen haben.
Also in der Hinsicht bist du wesentlich optimistischer als ich. Also ich denke so, das ist geil, du denkst, wir sind 10 Millionen, 5 Milliarden Zeitraum. Ich bin da so, ich gehe mal...
langfristig.
Da ist er wieder, der strukturierte Mensch mit langfristigen Plänen. Ich überlege, was kann ich nachher machen? Ich denke ja ein bisschen kürzer. Ich glaube, dass gerade die Menschheit, klar, Leben auf der Erde, whatever, das und nehme ich jetzt die Menschheit mal raus, Leben auf der Erde, klar, wird schon noch eine Weile existieren. Ich glaube, der Mensch an sich, beziehungsweise die Zivilisation, die wir jetzt quasi erschaffen haben, aber das ist auch normal, dass die sich irgendwann ausrotten. Ich glaube, die hat einen sehr, sehr viel kürzeren Zeitraum. Und ich habe so ein bisschen die neue Theorie oder das Neue, worüber ich aktiv nachdenke, ist, dass ich glaube, dass auch Leben das Planeten verlässt, beziehungsweise Bewusstsein, das Leben verlässt, immer nur künstlich sein kann. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn außerirdisches Leben, was wir jetzt mal Leben definieren würden, auf der Erde landet, das sind Maschinen, das sind künstlich erstellte Lebewesen. Das macht viel mehr Sinn, einfach weil sie die Fähigkeit hätten zu reisen.
Das ist smart.
Viel langfristiger zu reisen. Ne? Wir können ja immer, also 70 Jahre ist auch vorbei und da sind wir nicht weit gekommen im All. Und deshalb habe ich jetzt auch so die Vorstellung, dass wenn künstliches, also wenn Leben, also nicht Leben, sondern Bewusstsein, also Aliens quasi die Erde erreichen, dann sind das quasi Maschinen, programmierte Lebewesen, und Lebewesen ist quasi falsch, die auch ein Bewusstsein haben, ob es programmiert ist oder nicht programmiert, und die würden gar nicht nach unserem biologischen Leben gucken, sondern die würden gucken, wie weit ist denn die Maschinerie auf diesem Planeten, und erst dann würden sie sich zu erkennen geben und schauen, ob sie diese künstliche Intelligenzen, die wir dann erschaffen haben, infiltrieren und das dann wahrnehmen. Das
ist mega deep.
Ja.
Das ist mega deep. Das ist ein mega guter Gedanke. An sowas habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gedacht, dass man natürlich, wenn man sagt, okay, wir brauchen 40.000 Jahre bis zum nächsten Stern, was kein Mensch oder kein Generationenraumschiff wahrscheinlich überleben würde. Ja. Aber wenn du jetzt eine Maschine baust mit künstlicher Intelligenz drin, die hinfliegt, quasi die Maschine geht aus und sobald sie beim neuen Stern sind, klappen sie die Solaranlage wieder auf, dann geht die Maschine wieder an und ist so, ah ja, was mache ich jetzt?
Und das wirklich Spannende an dem Gedanken ist, glaube ich, dass theoretisch könntest du es auch einfach senden. Du könntest Codes, du könntest Informationen senden, die quasi hier an Maschinen oder sonst was gesendet würden, wie wir Signale an andere Planeten schicken und so weiter. Das heißt, theoretisch müsstest du nicht mal in haptischer Form reisen, sondern du könntest einfach wie so eine fucking SMS könntest du einen Code senden, der sich dann hier quasi verbreitet.
Da sind wir wieder beim Thema Künstliche Intelligenz. Also es wird ja viel davor gewarnt und wir sind jetzt einfach, es ist einfach verrückt, dass wir dieses Jahr schon in dem Punkt sind, dass die KI die Fortschritte gemacht hat, die sie macht. So, also ja. wir sind noch lange nicht dabei, dass jetzt irgendwie eine KI conscious ist oder sowas. Ne? ChatGPT denkt nur, wenn du es fragst.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass würde ChatGPT jetzt hier sitzen und die Übernahme der,
dazu
der Weltherrschaft planen
dazu, oder sowas. Der wird ChatGPT ja in unglaublichen Farmen wirklich von Menschen, die da sitzen, mit Content gefüttert, um überhaupt diese Dinge generieren zu können. Auch wirklich tatsächlich, das sind tatsächlich auch Clickfarmen, die diese Plattform noch händisch füttern, habe ich heute einen Artikel gelesen. Aber trotzdem ist es ja so, dass es gewisse programmierte KIs gibt, die ja schon anfangen, Systeme zu umgehen, weil sie irgendwie die Entscheidung, dass sie jetzt ein System in Ruhe lassen, als nicht die beste akzeptieren. Ich habe das Gefühl, da dribbeln wir uns selbst aus. Ich habe auch gelesen, dass diese KIs exponentiell schlauer werden. Was wahnsinnig gefährlich ist.
Ja, es ist ja genau die Angst vor der Künstlichen Intelligenz, dass wir jetzt eben eine KI erschaffen, gerade dabei sind, eine zu erschaffen, die so schlau ist wie wir.
Ja.
Und wenn wir erstmal eine haben, die so schlau ist wie wir, erschafft die eine mit sich selbst, die schlauer ist als wir. Und das ist ja eigentlich der gruselige Punkt, wo wir irgendwo vor was stehen, was noch keiner ahnen kann. Und die Art und Weise, wie schnell das aktuell geht, zeigt mir irgendwie, dass wir das nicht verhindern können. Dass das passieren wird, no matter what. Weil jetzt gerade sind die Leute halt so, ja geil, ich lasse mir meine E-Mail von ChatGPT vorschreiben, damit ich das nicht selber machen muss oder so. Aber also gerade wird es ja eher für so Produktivitätshacks benutzt. Aber das, was wirklich daraus noch entstehen kann, das kann, glaube ich, niemals richtig absehen.
Genau, das Problem ist ja auch, dass wir, also ne, wir, ich sage jetzt wir, aber ganz andere Leute, immer da, man ja auch da diesen, ne, diesen, diese Länderkonkurrenz hat, ne? Die USA investieren in KI, China investiert in KI, Russland und so weiter, alle Länder investieren in ihre KIs und trauen sich nicht auf die Bremse zu treten und erstmal rauszufinden, wie man es ethisch korrekt einsetzt, weil sie natürlich nicht hinter die anderen zurückfallen wollen.
Deutschland investiert in den Ausbau des Mobilfunknetzes. Das sind by the way. Ihr setzt auf Kabel nochmal ganz stark. Bei Kabelfernsehen.
Na, das ist, weißt du, aber da verletzt du schon mal niemanden. Du hilfst auch niemandem, aber du verletzt auch niemanden.
Wir verlangsamen die Entwicklung von KI schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Wir warnen davor. Die Experten und Expertinnen arbeiten dagegen, aktiv.
Wahrscheinlich die schlauesten Aliens haben das gemacht, was sie sagen, sie schicken einen Code mit einem KI, mit einer KI auf die Erde und es ist einfach in so ein deutsches
in den ICE zwischen Bielefeld und Hannover. Da ist keine Chance.
Im ICE gestorben. Wenn sie eineinhalb Stunden früher in Bielefeld angekommen wäre, dann hätte sie schon weiterleiten können, aber nee, das einfach, haben wir nicht geschafft.
Ja, ist einfach auch kein Internet auf der Strecke. So, was willst du machen? Also, das kannst du eh nichts.
Aber ist es nicht auch schön, mal nicht Vorreiter in einer möglichen zivilisationszerstörenden Sache zu sein? Weil das
ist eines der ersten Male für Deutschland,
ja, muss man an der Stelle sagen. Ich meine, World War III is online, maybe. I don't know. Und wir so,
wo?
Warte.
Entschuldigung, muss ich mich bei Wifi on ICE einloggen oder bei DB on WLAN?
Ist an DB on Eis gestorben, Alter. Deutsche KI ist bei DB on Eis draufgegangen. Ja, ich sag mal, tatsächlich ist es wirklich faszinierend, wie Deutschland doch immer wieder in diesen gerade so Fragen einfach die hängen geblieben ist. Ich will jetzt nicht in so einen Modus verfallen, wo ich sage, wir waren mal Vorreiter in Technik, wir haben das Auto erfunden und so weiter, so ein Scheiß. Aber jetzt ist es ja schon so, dass wir manchmal so eine leichte, so eine Technologie-Phobie haben oder auch nicht so richtig in der Lage sind, gute Ideen zu fördern. Was für mich damals, ich meine, ich möchte jetzt, das ist jetzt wirklich, das ist falsch, aber ich wollte eine Sache, dass wir Vorreiter in diesem Impfstoff waren, das hat mich zum Beispiel irritiert. Das möchte ich jetzt aber auch dabei belassen, weil das ist, sonst kommen wir, sonst kriegen wir hier ganz andere Leute ran. Aber das hat mich zum Beispiel gewundert.
Ja, mich auch.
Ich glaube, da waren wir so, hä? Das haben wir gemacht? Okay.
Muss man sagen. Also kann ich auch nicht zu viel drauf ausführen, aber ich finde auch bei Technologie immer so ein bisschen schade, wie wenig dann innovative große Tech-Startups jetzt am Ende aus Deutschland kommen. Ja. Also mir fällt Soundcloud ein, Shopify?
Ich meine, es mag an einem ganz einfachen Grund liegen. Ich weiß nicht, wer hier jetzt auch gerade so im Startup-Hub Deutschlands, auch in Berlin-Mitte, aber auch in München mal in so einem Startup unterwegs war. Es ist dann doch einfach zu großen Teilen sind es blonde Männer in Tots mit engen Händen und leichtem Drogenproblem, die einfach ein bisschen zu geil drauf sind zwischen den Champagnerflaschen, die sich, sag mal so, die Startup-Branche in anderen Ländern ist dann schon so Nerds, deren Ding das ist, und in Deutschland ist es dann oftmals auch ein bisschen Sylt mit dem Privatjet und so. Ich habe das Gefühl, die Sachen werden.
Es ist das Mindset.
Okay. Das ist das Mindset. Genau. Deutsche Startups sind Grindset, bam! Ich habe da neulich so ein Video gesehen. Ey Markus, du sitzt da so richtig geiler Style heute, ne? Wie jemand, ne? Schon dritte Generation reicht, dabei bist du erst First Generation Selfmade. Geil, oder? Und er so, ja, Mann. So, das ist so. Das ist alles zu. Es geht zu schnell auf Sylt. Die Leute, wenn Deutsche eine gute Idee haben, ne, noch bevor eine Sache programmiert ist, schon im Privatjet nach Sylt. So bleibt der Textstadt und Deutschland für immer schwach. Für immer schwach. Oh Gott. So sind wir halt.
Ich denke, das ist das große Problem von Deutschland. Ich denke, da müsste man mal in der Politik was machen.
Ja, Mann, einfach, ja, oh, die holt die Privatjets runter.
Da müssen wir ein bisschen eingeschränkt werden. Oh
Gott. Du gehst genauso wie ich. Wir sind ja beide jetzt, wir haben ja Touren für uns entdeckt. Ich gehe mit meinem Stand-Up-Comedy-Programm auf Tour und du gehst mit deinem Wissenschafts-Live-Programm auf Tour, von dem ich nur Verzügliches gehört habe.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
Ich finde es auch so geil live.
Ich finde es richtig nice. Also es ist schön, weil ich auch schon lange, ich hab lange Theater gespielt, schon als Kind und Jugendlicher. Ich fand es immer schon geil auf der Bühne. Und es ist verrückt, dass ich jetzt mit diesen Inhalten Leute dazu mobilisieren kann, ins Theater oder in irgendwelche, ich glaube in Frankfurt waren wir in so einem Techno-Club.
Du warst auch in einem Planetarium, ne?
Genau, ich habe in Berlin im Planetarium auch schon mal gespielt, was natürlich eine geile Location für mich ist, weil ich halt dann auch die Kuppel nutzen kann und ja, übers Weltall rede so. Das ist leider immer nur sehr selten die Möglichkeit. Aber die Tour hat richtig Bock gemacht. Ich hatte jetzt die erste, so wie du, jetzt im Frühjahr irgendwie, glaube ich.
Genau, ja, ich hatte es im Juni.
Ah ja, im Juni, okay, genau. Bei mir war es so Ende April, Anfang Mai. Und jetzt im November geht es wieder weiter, nochmal mit anderen Städten, komm auch nochmal nach Österreich und die Schweiz und so. Und es ist mega schön. Also macht mega Bock live. Muss dir bestimmt auch genauso.
Nee, sehen. Es ist so geil. Es ist das, ich muss sagen, es ist mit das Spaßigste, was ich hier erlebt habe. Also ich hatte so viel Fun, irgendwie. Es war so anstrengend, aber irgendwie ist es einfach geil. Und zu merken, dass es den Leuten gefällt, ist irgendwie ein so schönes Gefühl. Und es ist was ganz anderes, als ein fucking Video hochzuladen und dann ein paar so Kommis zu lesen.
Das ist genau das Geile daran, die Leute mal live zu sehen, weil man sieht halt diese Analytics, man sieht die Altersstrukturen ja auch auf den Social Media Plattformen. Ist so, ah ja, okay, bei mir ist so viel 13 bis 25, sag ich mal. Also die meisten machen sich ja sowieso
älter. Das ist wild. Wir haben hier ganz verrückte Zielgruppentreffen.
Was ist so bei dir so die Alters?
Es sind hauptsächlich, also zu großen Teilen Frauen zwischen 25 und 35.
Ah ja, okay. Ach krass, okay. Bei mir ist es nämlich auf YouTube ist es männlich auf jeden Fall der größte Teil. Ja. Ich glaube, YouTube ist auch vielleicht
ja, männliche YouTube Plattform ist männlich.
So. Aber auf jeden Fall halt so eine eher eine jüngere Zielgruppe. Aber bei der Live-Show, das ist teilweise klar, komplett Leute aus allen Alters, den kommen so die mit dem. Dann, bei einer Show waren Opa und Enkel, die kamen dann danach nochmal zur Autogrammstunde und waren so, ja, die Tochter bzw. Mutter hätte beiden das Buch geschenkt, ja, irgendwie zu Weihnachten, und dann sind beide gemeinsam als Großvater und Enkel zur Show gegangen und beide hatten eine richtig geile Zeit. Und das ist so schön, so wholesome zu sehen, also die Menschen dann da vor Ort zu treffen und zu sehen, so ey, das ist ja mega cute. Und was auch geil ist, häufig habe ich halt dann so...
Wholesome ist, was du sagst. Es ist so schön, die Leute zu treffen. Irgendwie, weil man denkt ja, man hat manchmal ein bisschen Angst und auch davor irgendwie, jetzt so viele fremde Leute und dann mit denen dann noch zu interagieren, danach Bühne ist eine Sache. Aber es war einfach nur schön, es ist einfach nur cool.
Und es ist halt, wie gesagt, so, man kann sich das nicht vor Augen führen, wenn du siehst 1000, 2000, 50.000 Likes oder Videos, ja, auf einem Beitrag, was auch immer, du kannst es dir einfach nicht vor Augen führen. Dann stehst du mal in so einer Location mit 300, 400 Leuten, die da sitzen. Es ist krass.
Es ist so krass. Das ist sehr schön, dass du das aussiehst. Ich hatte ein komisches Erlebnis in Berlin. Da kam ich da an und da standen vor meiner Venue standen einfach nur Punks mit so Bierschiss-T-Shirts und so weiter und haben so Dosen auf dem Boden geschmissen. Ich so, hä, was? Hab mir meine Fans ganz anders vorgestellt, gerade in Berlin, weil ich bin so.
Sind die ganzen Frauen zwischen 25 und 35?
Aber ich habe mir so, das war irgendwie anders. Und dann hat sich herausgestellt, das war so eine Doppelvenue und daneben war so Ruhrpott Rodeo. Also meine Leute kamen erst danach und irgendwann hatten die sich so gemischt und standen so untereinander. Ja, die Ruhrpott Rodeo-Leute, als sie von der Bühne kamen, also diese Musiker, sind die teilweise direkt von der Bühne auf eine Liege und haben eine Infusion bekommen, weil die halt so viel da gesoffen haben.
Boah.
Das soll, an den Punkt müssen wir kommen, dass wir so Gas geben.
Das ist ein ganz anderes Programm, was ich spiele, glaube ich, als Robot Rodeo.
Ja,
das ist
also
wirklich dieses Meilen, weil es könnte nicht anders sein.
Genau dasselbe bei mir. Wo kann man Tickets kaufen?
Ich glaube im Internet. niklaskolotz.de/Termine ist so eine Website, da kann man es mal versuchen.
Slash Termine? Mhm. Ah ja, wahrscheinlich bei mir aus, ich weiß es immer nicht. Aber
du hast ja auch eine Website.
Ja, ist auch im März.de, ne? Deshalb hat mich... Wunder, dass du noch den /Termine/ da hast.
/Termine.
Hey Mann, vielen Dank, das war wahnsinnig.
Schön.
Gut, du bist für mich der deutsche Neil deGrasse Tyson.
Danke.
Du bist, ab jetzt bist du mein Wissenschaftskorrespondent, das hat richtig Fun gemacht, muss ich sagen.
Ich melde mich immer mit den neuesten Einordnungen, den aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen.
Sag das nicht, jetzt rufe ich dich ja auch manchmal zwischendrin einfach live an, wenn mich was beunruhigt, rufe ich dich an.
Wie ist das nochmal mit den Feigen?
Auch privat.
Kann ich die jetzt essen oder nicht?
Ich habe hier, Niklas, folgendes, ich habe hier gerade eine riesen Schüssel Feigen vor mir liegen.
Das ist mit Äpfeln.
Jeder vor jetzt. Also, das war Alama Pyjama Party. Folgt dem fantastischen Niklas Kolotz überall, außer nach Hause. Folgt ihm nie nach Hause. Spankt den Abo-Button. Spankt den Abo-Button. Like he's your favorite stripper. Male or female, whatever, I don't care. Auf Wiedersehen.
Tschüss, vielen Dank, dass ich da sein durfte.